Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ja, die Corso-Sendezeit reicht nicht aus, um die Regisseure alle aufzuzählen, die sich am Vampir- respektive Dracula-Stoff versucht haben. Als werkgetreuste Version gilt wohl die, die den Romanautor auch im Namen trägt, Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola mit Gary Oldman in der Titelrolle. Ja, und beim neuesten Streich, dem BBC-Dreiteiler bei Netflix, waren die Autoren der TV-Serie Sherlock am Werk. Und da kann man vermuten, dass auch der Blutsauger viele Anklänge der Jetztzeit in sich trägt. Julian Ignatowitsch hat reingeguckt und eine Kulturwissenschaftlerin zum Vampirkult befragt.
Bühne frei für einen Feinschmecker.
62, würde ich sagen. Buchhalter.
Graf Dracula in Schlips und Budapestern trinkt Blut wie ein Sommelier Wein.
Man sollte seine Jahrgänge mit Sorgfalt wählen, sei es rot oder weiß, und ich schätze beides.
Und er findet darin die Wahrheit, nicht in Vino, nein, in Sanguine Veritas.
Blut sind Leben, sie können alles aus dem Blut erfahren, wenn sie verstehen, darin zu lesen.
Dracula, der Aristokrat auf dem Weg von seinem transsilvanischen Schloss ins gelobte Land England.
Ein ganzes Land voller kultivierter und kluger Menschen. Wie ich bereits seit Jahrhunderten der Welt zu erklären versuche, du bist, was du isst.
Allzu ernst sollte man das nicht nehmen. Und Achtung, hinter dem ach so eleganten Gentleman lauert ein Biest, das plötzlich die Zähne fletscht und seine Opfer brutal zerfleischt. Die Serie Dracula spielt auf mal erschreckende, mal amüsante, immer aufschlussreiche Weise mit dem Mythos Vampir.
Also der Vampir ist generell ja eine Figur, die sich sehr gut als Projektionsfläche für Sehnsüchte eignet. Also Vampire sind ja eben verführerisch, unsterblich, sie haben übernatürliche Fähigkeiten.
Kulturwissenschaftlerin Marion Neser-Later von der Uni Marburg über die Vampirfigur und ihre erzählerische Bedeutung.
Und dadurch eignen sie sich eben sehr gut als Sehnsuchtsfigur, vielleicht auch als Identifikationsfigur in einer Zeit, wo man nach sowas wie persönlichem Empowerment strebt. Also der Vampir ist ja unabhängig, er hält sich nicht an Gesetze, sondern er ist eben frei, er kann tun und lassen, was er will. Er kann also ausbrechen, auch aus gesellschaftlichen Zwängen.
Seit gut 200 Jahren sind Vampire Stoff für Literatur, Bühne, heute vor allem für Film und Fernsehen. Ob als okkulte Schreckensfigur wie in Murnaus Nosferatu, als sexuell potenter Mann wie in Francis Ford Coppolas Dracula oder als asketischer Romantiker im Twilight-Universum. Bei der Vampirfigur wurden im Lauf der Jahre viele unterschiedliche Facetten betont. Zwischen Blutdurst und Triebverzicht verortet Neser-Later diese Erzählungen und glaubt,
dass der Vampir eben sowohl die erstrebenswerten Seiten des menschlichen Daseins symbolisiert, als auch das Bestialische und Monströse. Das heißt, über den Vampir lassen sich Kernthemen des menschlichen Lebens adressieren.
Aber was soll man da noch Neues hinzuerfinden? Genau diese Frage greift die neue BBC-Serie auf Netflix auf und schafft damit quasi eine Meta-Erzählung zu Dracula. Die Macher der Sherlock-Serie, Mark Gatiss und Stephen Moffat, haben dieses Prinzip bereits beim neurotischen Meisterdetektiv Holmes perfekt angewandt. Dracula steht dem in nichts nach.
Ein Holzpflock mitten durchs Herz. Wissen Sie, manchmal sind Legenden durchaus wahr.
So philosophiert der Graf zusammen mit seiner mindestens genauso gewitzten Gegenspielerin, der Nonne
Helsing,
über Okkultismus und Rollenklischees.
Agatha van Helsing. Wer sind Sie?
Ihr allerschlimmster Albtraum. Eine Frau mit Bildung und Kruzifix.
Sowie über Glaube, Tod und das ewige Leben.
Verstehen Sie doch, das Ende ist ein Segen. Der Tod verleiht Größe.
Das ist natürlich auch ein Spiegelbild unserer Zeit. Also, dass wir uns alle natürlich selbst reflektieren, selbst analysieren, dass wir offen mit unseren Schwächen umgehen. Das hat auch was mit Selbstoptimierung zu tun, mit dem Ziel, wenn man diese Schwächen erkannt hat, sie dann natürlich auch zu überwinden.
Dazu schaurig blutige Gruseleffekte und Humor à la Monty Python.
Sie sind ein Monster.
Und Sie sind Anwalt. Niemand ist vollkommen.
Die Hauptfiguren, die am Ende passenderweise in unserer Gegenwart ankommen und von Class Bang und Dolly Wells hervorragend gespielt werden, dekonstruieren sich ganz zeitgemäß auf weltgewandt ironische Weise selbst.
Die Ironisierung ist natürlich etwas, was man in der Popkultur zurzeit sehr stark vorfindet. Man denke nur an die Kultur der Hipster, die ja letztlich als Kern die Selbstironie hat.
Dabei scheut die Serie aber auch das ganz große Pathos nicht, wie in mancher operngleichen Szene. Zusammengefasst, dieser Dracula ist ein schlagfertiger Gourmet, ein schicker Hipster, ein bestialisches Monster und ein gebrochener Held. Von ihm und seinem weiblichen Counterpart lässt sich viel über unsere Gegenwart, über Identitätssuche, die Konstruktion von Feindbildern und angeblich unverrückbaren Wahrheiten lernen. Eine Serie für das Jahr 2020, die ihre Wurzeln und Mythen nicht vergisst und schon jetzt eine der Produktionen des Jahres ist.